Hallo und einen schönen Abend zum Lora Montagsmagazin. Am Mikrofon begrüßen Sie
Tina Baginski
und Robert Valentin Hofmann. Das Thema Mietenpolitik hat durch die Meldungen am 10. April an Aktualität und Brisanz gewonnen. Laut Medienberichten hat sich bewahrheitet, dass die Koalition die Themen Mietrecht und Datenschutz in einem unsinnigen und unglücklichen Deal verquickt hat, was zu einer unverständlichen Blockade bei beiden Themen geführt hat. Dabei gibt es für die Mieter lediglich eine bis 2029 befristete Verlängerung der Mietpreisbremse.
Jetzt am 10. April kam die Meldung, dass die Mietpreisbremse bis 2029 verlängert worden ist. Das ist zunächst schon mal was. Die Begrenzung auf 29, gut, die war jetzt auf 25 begrenzt, wird jetzt auf 29 begrenzt. Wir hoffen, dass sie dann weiter verlängert wird. Aber es schaut für mich und für uns momentan so aus, dass die ganzen anderen mietrechtlichen Themen hinten runterfallen.
Sagt Gerhard Metzger von der Partei Unabhängigen BürgerInnen-Initiative Hashtag ausspekuliert. Das Gespräch hören Sie nach den Nachrichten in unserem heutigen LoRa-Magazin. An weiteren Themen haben wir für Sie morgen Warnstreik, Verdi und die Tarifverhandlungen mit der Telekom. Systematische Verletzung des humanitären Völkerrechts, die Situation der Menschenrechte im Sudan. Unterstützung von Projekten im Land, der Münchner Verein Bata Maré Senegal 2010. Beginnen aber werden wir mit 5 Jahre Ratbegehren, ein Interview zur gestrigen Sternfahrt. Und nun wünschen wir Ihnen ein interessantes LoRa-Magazin.
LoRa München auf der 92.4.
Montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Wenn Sie gestern unseren Livestream gehört haben, dann waren Sie ja live dabei bei der großen Radsternfahrt des ADFC in München. Die hat sich trotz, sind wir ehrlich, miserablem Wetter eindrucksvoll den Weg durch die Stadt gebahnt. Und dadurch haben die ca. 5000 Menschen gezeigt, dass für sie die politische Forderung, Radfahrende endlich richtig und sicher in die Verkehrskonzepte zu integrieren, keine Schönwetterforderung ist. Wir haben aus unserem warmen LoRa-Studio 5 Stunden lang die Radfahrenden live mit guter Musik und immer wieder kurzen Interviews versorgt. Ein kleiner Beitrag ist aber von gestern auf heute liegen geblieben, den wir Ihnen nicht vorenthalten möchten. Unser Kollege Tobias Heinzelmann hat vor Start der Westroute vom Nymphenburger Schloss mit dem stellvertretenden Versammlungsleiter der Route und Radlaktivisten beim ADFC Thomas Häusler gesprochen. Als erstes wollte er von ihm wissen, was denn die Aufgabe eines stellvertretenden Versammlungsleiters auf einer großen Radsternfahrt ist.
Auch als Stellvertretender ist es ganz entspannt, solange die Versammlungsleiterin Bernadette da ist. Ansonsten kümmern wir uns, wir fahren vorne, schauen, dass die Route stimmt, Durchsagen vorab und an Tunneln oder Gefahrenstellen, da kümmern wir uns drum.
Okay, also du bist ja heute eigentlich nicht nur stellvertretender Versammlungsleiter der Sternfahrt, sondern auch Radlaktivist bei Munich Weiß. Sag mal, wer oder was ist Munich Weiß?
Ja, Munich Weiß ist entstanden aus dem Stammtisch für Mobilität bei Green City. Wir treffen uns dort regelmäßig und sprechen über alle Themen rund um Mobilität, insbesondere um Radverkehr. Und kommen vom Reden ins Handeln und werden aktiv.
Bei euch gibt es natürlich nicht nur den Radl-Stammtisch, der sich ja immer einmal pro Woche dann trifft, sondern es gibt ja auch diese Entdecker-Radl-Touren. Was kann man denn in München und Umgebung alles entdecken?
Ja, die Entdeckertour ist entstanden daraus, dass wir zeigen wollen, dass es in München schon gute Radwege gibt. Sie sind nur schwer zu finden.
Ja.
Mittlerweile organisiert die Ines Steinhaber das hauptsächlich jeden Monat. Und wir fahren jeden Monat unser Radl-Vorrangnetz ab und zeigen schöne Routen rund um München.
Wann finden diese Touren statt?
Immer an jedem 3. Sonntag im Monat fahren wir.
Ah ja, okay, und neben diesen Entdecker-Radeltouren von Munich Weiß gibt es auch die Critical Mass. Also was ist die Critical Mass?
Ja, bei der Kritiker Mass sind von Munich Ways Aktiven auch viele dabei. Und die Kritiker Mass ist vom Grundprinzip her unorganisiert. Es treffen sich scheinbar zufällig einmal im Monat, am letzten Freitag im Monat, viele Radbegeisterte und fahren mit bunten Rädern und viel Musik durch die Stadt und zeigen, dass der Radverkehr auch Verkehr ist. Und wir nutzen es auch als entspannten Treffpunkt, um zu netzwerken oder sich zu treffen und zu unterhalten bei einer netten Fahrt durch die Stadt.
Wann findet immer die Critical Mass statt?
Das ist eine weltweite Veranstaltung, bei uns auch wie in vielen Städten am letzten Freitag im Monat um 18.30 Uhr am Max-Josef-Platz.
Nochmal zurück zur heutigen Sternfahrt. Also die findet ja unter dem Motto statt, fünf Jahre Radentscheidung mit München, wo bleiben unsere Radwege? Ja, wo sind denn geblieben, die Radwege? Wieso dauert das alles so lange?
Ja, das ist der Grund, warum das Demo-Motto ist, weil vor 5 Jahren der Radentscheid entschieden worden ist und wir uns sehr gefreut haben, dass viele Radwege dann gebaut werden. Es ist auch schon einiges passiert, vor allem ist viel geplant worden und die Stadt hat sich in der Verwaltung organisiert, macht Öffentlichkeitsveranstaltungen, aber leider gibt es auch Gruppen innerhalb der Stadtverwaltung oder der Politik, die den Radentscheid oder Radentscheidmaßnahmen ausbremsen, insbesondere wenn es dann umgeht, wenn es konkret wird. Und deshalb geht leider vieles viel zu lange.
Was sind nochmal so eure Kernforderungen, also vom ADFC München?
Wir möchten vor allem, dass mehr Menschen mit dem Rad fahren können. Wir möchten mehr Menschen auf Rad bringen. Denn viele möchten gerne in ihrem Alltag mehr mit dem Rad fahren. Aber es gibt noch zu viele Autos und zu wenige Radwege in der Stadt.
Ab wann ist für dich der Punkt gekommen, an dem du dann sagst, jetzt sind alle Maßnahmen oder alle Forderungen vom Radentscheid erfüllt?
Die Ziele des Radentscheids sind sehr weitreichend und das wird viele, viele Jahre oder Jahrzehnte dauern. Mhm. Ich hatte mir 2018 ein Ziel gesetzt, zu schauen 2025, das wären so 5 bis 7 Jahre gewesen und das ist ja nächstes Jahr auch der Fall, wollte gerne, dass man quer durch die Stadt von einem Bezirk zum anderen mindestens eine Route hat, auf der man stressfrei durch die Stadt kommt. Und das ist auch schaffbar, aber leider sind wir da noch sehr weit entfernt von dem Moment.
Und wie sieht dann für dich eine fahrradfreundliche Stadt oder Kommune aus?
Ja, wir haben beim Munich Ways ja unser Bewertungssystem erschaffen und den Ist-Stand der Radwege aufgenommen. Ja. Da gibt es in Farben grün, gelb, rot, schwarz. Grün ist gemütlich, rot stressig oder schwarz sehr stressig. Und wir sagen immer, würdest du dort deine 12-jährige Tochter oder deinen 80-jährigen Opa ohne Sorge fahren lassen können? Wenn ja, dann ist es grün und dann ist es sicher. Das müssen nicht immer bauliche Radwege sein. Das können auch fahrradfreundliche gestaltete Fahrradstraßen sein. Grüne Routen durch die Stadt, dann ist es erreicht.
Das klingt schon mal gut. Und noch eine Frage zum Schluss. Am vergangenen Sonntag fand ja auch schon mal eine wichtige Radaktion statt, nämlich die Kartoffelfahrt. Was steckt da dahinter?
Ja, die Kartoffelfahrt ist eine sehr schöne Sache, die es, glaube ich, nur in München gibt. Da haben wir 2020 angefangen, Kartoffeln, die ein Biobauer nicht mehr loswerden konnte, mit dem Fahrrad in die Stadt zu transportieren und der Tafel zu spenden oder dieses Jahr der Caritas zu spenden. Mittlerweile war das schon das 4. Mal. Es wird Geld gesammelt, davon werden die Kartoffeln gekauft und wir fahren mit einer schönen großen Tour mit vielen Radbegeisterten dann die Kartoffeln vom Kartoffelkombinat außerhalb von München bis nach München in die Stadt zu verschiedenen Caritas-Stationen, die sich sehr über diese Spende freuen und das an bedürftige Kinder oder ältere Menschen und alle, die es gut brauchen können, dann weitergeben.
Und wie läuft sowas ab? Also habt ihr da dann bestimmte Transport- oder Lastenräder, mit denen ihr dann die Säcke dann durch die Gegend dann fahrt?
Ja, das ist ein etwas, was wir dadurch zeigen können, dass man auch emissionsfrei 4 Tonnen Kartoffeln transportieren kann. Mhm. Wir waren so etwa 50 Fahrräder mit Anhängern oder Lastenrädern, ja, auf denen die Kartoffeln dann transportiert wurden.
Und was wünschst du dir heute für die Sternfahrt? Bist du den Radio Lora Zuhörenden mit auf den Weg geben?
Also ich wünsche mir, dass es eine so tolle und lustige Stimmung wird wie letztes Jahr. Wenn man mit vielen Leuten zusammen bei guter Musik durch die Stadt fahren darf und auch mal auf der Autobahn fahren darf, dann ist das ein unbeschreiblich schönes Gefühl und macht Spaß.
Soweit Thomas Häusler vom ADFC für die Forderungen der diesjährigen Radsternfahrt, die gestern unter dem Motto 5 Jahre Radentscheid München, wo bleiben unsere Radwege, ca. 5000 Menschen und Fahrräder bei Schneefall auf die Straßen gebracht hat. Lora München war live dabei und wird die Veranstaltungen in den kommenden Tagen aufarbeiten. Das Interview führte unser Kollege Tobias Heinzelmann.
Die Nachrichten bei Lora München.
Die Meldungen im Überblick. Bürgergeld, so gut wie keine genannten Totalverweigerer. FDP verschärft Angriffe auf arme Menschen. Personalmangel im öffentlichen Personennahverkehr verschärft sich. Strompreise in der Bundesrepublik im Vergleich hoch. Söder gegen Verbrenner aus ab 2035. Togo, Protest gegen Verfassungsänderung, sowie Venezuela, Opposition stellt Kandidaten auf. Nur ein Bruchteil der Bürgergeldbezieher musste im vergangenen Jahr wegen Ablehnung von Arbeitsangeboten Kürzungen hinnehmen. Das geht aus einer Statistik der Bundesagentur für Arbeit hervor. Insgesamt seien Bürgergeldbezieher im Jahr 2023 in 220.476 Fällen sanktioniert worden. Der Großteil gehe auf Terminversäumnisse zurück. Laut Angaben der Bundesagentur für Arbeit erhalten etwa 5,5 Millionen Menschen Bürgergeld. Davon gelten 3,9 Millionen als erwerbsfähig. 2023 wurde der Regelsatz bei etwa 0,4% der erwerbsfähigen Bürgergeldbeziehern wegen Ablehnung von Arbeitsangeboten gekürzt. Der Chef des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, Ulrich Schneider, kritisierte die Showpolitik der Ampel. Die Zahlen zeigen, es gibt so gut wie gar keine Totalverweigerer.
Kurz vor ihrem Parteitag drängt die FDP auf weitere Verschärfungen für Bürgergeldbezieher. Wie aus einer Vorlage für das Parteipräsidium hervorgeht, sollen Jobverweigerern die Leistungen künftig sofort um 30% gekürzt werden können. Die bisherigen Regelungen sehen ein Stufenmodell für Kürzungen vor. Der verfassungsrechtliche Spielraum für verschärfte Sanktionen müsse ausgenutzt werden. Bis hin zu einer vollständigen Streichung von Leistungen, heißt es in dem Papier, das am Montag beschlossen werden soll.
Der sogenannte Fachkräftemangel in Verkehrsberufen wird sich in den nächsten Tagen, in den nächsten Jahren, voraussichtlich erheblich verschärfen. 4 von 10 Bus- und Straßenbahnfahrern in Deutschland sind älter als 55 und gehen in den nächsten Jahren in Rente. Das geht aus einer am Wochenende veröffentlichten Studie des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung des kapitalnahen Instituts der deutschen Wirtschaft hervor. Mehr als 54.500 Bus- und Straßenbahnfahrer verließen in absehbarer Zeit den Arbeitsmarkt. In keinem anderen Berufsfeld sei der Anteil der Beschäftigten, die kurz vor dem Ruhestand stehen, so groß, sagte Studienautor Jurek Tiedemann laut.
Die Strompreise für Haushaltskunden in Deutschland sind im weltweiten Vergleich weiterhin hoch. Dies geht aus einer vorliegenden Untersuchung des Vergleichs- und Vermittlungsportals Verifox hervor, das Strompreise in 147 Staaten verglichen hat. Ergebnis: Wird die unterschiedliche Kaufkraft in den Ländern berücksichtigt, liegt Deutschland im Vergleich der durchschnittlichen Strompreise für Neukunden im ersten Quartal 2024 auf Platz 21. Bei einer Studie Ende 2021 war Deutschland noch auf Platz 15 gelandet.
CSU-Chef Markus Söder hat vor der EU-Wahl zum wiederholten Mal das geplante Aus für Verbrennungsmotoren in der EU kritisiert. Das Verbrenner-Aus für 2035 ist falsch und muss deshalb zurückgenommen werden, sagte Söder am gestrigen Sonntag. Unsere Automobilhersteller seien weltweit führend im Bau von Verbrennungsmotoren. Es sei daher geradezu widersinnig, eine funktionierende Technologie stillzulegen und künftig anderen Ländern zu überlassen. Auch den Wegfall der Kaufprämie für Elektroautos kritisierte Söder.
Togoische Oppositionsparteien und zivilgesellschaftliche Gruppen haben am Samstag erneut zu Protesten aufgerufen, um gegen die Verfassungsänderung in dem westafrikanischen Staat zu demonstrieren. In einer Erklärung schrieb das Oppositionsbündnis Dynamique pour la majorité du peuple, dass die am Vortag vom Parlament gebilligten Änderungen ein politisches Manöver seien, um Präsident Faure Gnassingbé eine Verlängerung seiner Amtszeit auf Lebenszeit zu ermöglichen. Was gestern in der Nationalversammlung geschah, sei ein Staatsstreich, erklärten sie. Laut der Änderungen soll der Präsident nun nicht mehr direkt, sondern vom Parlament gewählt werden. Und das waren die Nachrichten auf Radio Lora München.
Werbung bei Lora.
Solidarisch zusammenstehen für mehr Gehalt und Gerechtigkeit. Verdi München setzt sich ein und ist laut. Für euer Geld und gute Arbeit. Mach auch du mit. Gemeinsam sind wir noch lauter. Jetzt Mitglied werden unter verdi.de.
Du bist mir um Nasenlängen voraus, seit du einen neuen Dozenten hast.
Hab ich doch gar nicht.
Hast du doch, oder woher weißt du auf einmal so viel?
Schon mal was von Neues Deutschland gehört? Der überregionalen Tageszeitung aus Berlin?
Nö, wo gibt's die denn?
Na, im Probeabo für 2 Wochen gratis. Einfach anrufen und mehr wissen. 0800 99 44 100. Ich wiederhole. 0800 99 44 100.
Oder im Internet unter nd-online.de. nd-online.de.
Lora München, das freie Radio,
sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf der UKW-Frequenz 92,4 und fast rund um die Uhr auf DAB+.
Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi befindet sich in Tarifverhandlungen mit der Deutschen Telekom. Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, kam es in der vergangenen Woche zu Warnstreiks. Die Gewerkschaft zieht insgesamt eine positive Bilanz zu den letzte Woche durchgeführten Warnstreiks. Ab dem morgigen Tag geht es in der Tarifauseinandersetzung weiter. Auswirkungen auf Kundinnen und Kunden sind vor allem im Kundendienst zu erwarten. In 18 Streiklokalen haben sich bayernweit mehr als 2000 Kolleginnen und Kollegen an den Warnstreiks beteiligt. Das sei ein starkes Signal an die Deutsche Telekom, die Tarifforderungen der Beschäftigten ernst zu nehmen. Die Stimmung in den Betrieben sei kämpferisch und streikbereit, betont die bayerische Verdi-Arbeitskampfleiterin Eva Bössel. Für München ist der Ansprechpartner Alexander Klante.
Ja, im Endeffekt ist es ja so, dass wir alle 2 Jahre mittlerweile schon so Tarifauseinandersetzungen haben oder eben meistens, weil der Arbeitgeber ja unseren Forderungen nachkommt, dann eben leider mit Streik untermalen müssen. In dem Fall ist es so, wir haben einen gewissen Prozentsatz jetzt dem Arbeitgeber mitgeteilt und der ist in der 2. Verhandlungsrunde, die war jetzt letzte Woche, nur bedingt darauf eingegangen, unserer Forderung nachgekommen. Also und deswegen ist es halt jetzt ganz dringend nötig, dass wir in der Woche gleich nachlegen und nochmal ein Zeichen setzen.
Beziehen sich diese Warnstreiks nur auf Bayern?
Also der morgige Tag ist bundesweit, also quasi von ganz oben Kiel bis ganz unter Berchtesgaden und für alle Bereiche, die eben bei den Tarifauseinandersetzungen aufgerufen werden.
Wie schaut es denn bei den Verhandlungen aus? Wann startet die nächste Verhandlungsrunde?
Die nächste Verhandlungsrunde, also die dritte in dem Fall, ist am 29. und 30., also nächsten Montag, Dienstag. Und da schauen wir mal, was da als nächstes auf den Tisch gelegt wird.
Was sind denn die konkreten Forderungen von Verdi?
Also dieses Jahr haben wir uns nur auf eine prozentuale Erhöhung, also nur aufs Geld quasi versteift. Und das ist in dem Fall, meint es, 12% auf 12 Monate.
Und die Warnstreiks der vergangenen Woche waren erfolgreich?
Ja, definitiv. Also vor allem mit Blick in die Vergangenheit haben die leider auf jeden Fall viel mehr mitgemacht und auch erkannt, nicht nur daheim sitzen können, sondern dass sie auf Straßen ausgehen müssen.
Und wo sind morgen die Streiks geplant? Können Sie das sagen?
Ich kann das ehrlich gesagt nur aus Bayern sagen. Also das ist von, ja, ich sage jetzt einmal von Aschaffenburg, Würzburg, Bayreuth, Nürnberg, nach München, Rosenheim, Traunstor und Landsberg. Also so die mehr oder weniger großen Städte. Da werden die ganzen Leute eben aufgerufen, dass sie sich da eben an den Streiks beteiligen.
Was kommt auf die Kunden dazu während des Streiks?
Ja, also dadurch, dass wir alles bestreiten, also in dem Fall bin jetzt zum Beispiel der Betriebsrat von der Deutschen Telekom Außendienst, also meine Kolleginnen und Kollegen, die fahren draußen zum Kunden und machen dort eben die Montagen und den Service oder auch die Disponentenkollegen, die das eben verplanen. Also das ist jetzt mein Bereich, den ich nennen kann und dann natürlich auch Vertrieb, Kundenservice an der Hotline und sowas. Da muss man halt um Verständnis bitten, aber wir gehen auch eben nicht nur in der Früh in den Streik, dass wir sagen, so jetzt streiken wir und jetzt habt ihr leider Pech gehabt, sondern man kann sich dieses Jahr ein bisschen besser drauf vorbereiten und wir sind, jetzt sage ich immer als gar Gänsefüße mit den Händen, wir sind da ein bisschen fairer und machen schon 24 Stunden vorher quasi das öffentlich, dass wir in den Streik gehen werden am morgigen Tag.
Und der Streik beschränkt sich auf den morgigen Dienstag.
Stand jetzt, ja. Genau, Stand jetzt ist es so.
Alexander Klante von Verdi über die Warnstreiks in der Tarifauseinandersetzung mit der Deutschen Telekom.
Das Thema Mietenpolitik hat durch die Meldungen am 10. April an Aktualität und Brisanz gewonnen. Laut Medienberichten hat sich bewahrheitet, dass die Koalition die Themen Mietrecht und Datenschutz, Vorratsdatenhaltung in Klammern, in einem unsinnigen und unglücklichen Deal verquickt hat, was zu einer unverständlichen Blockade bei beiden Themen geführt hat. Dabei gibt es für die Mieter lediglich eine bis 2029 befristete Verlängerung der Mietpreisbremse. Bei allen anderen im Koalitionsvertrag versprochenen Verbesserungen des Mietrechts steht zu befürchten, dass sie hinten runterfallen und dieser in dieser Legislaturperiode nicht mehr verwirklicht werden. Gerhard Metzger von der parteiunabhängigen Bürgerinitiative Hashtag Ausspekuliert nennt uns die Details.
Im Koalitionsvertrag von der Ampel stehen einige mietpolitische Themen drin. Ausspekuliert war 21 in Berlin und hat mit den drei Fraktionen gesprochen und sie haben hoch und heilig versprochen, dass momentan ist das natürlich alles erst im Werden, aber wir können damit rechnen, dass die mietrechtlichen Geschichten durchgehen. Nach 2 Jahren haben wir dann nachgefragt im Dezember letzten Jahres und haben dann auch Antworten von allen drei Fraktionen bekommen, die nicht ganz befriedigend waren. Es ist wirklich noch nicht viel weitergegangen. Jetzt am 10. April kam die Meldung, dass die Mietpreisbremse bis 2029 verlängert worden ist. Das ist zunächst schon mal was. Die Begrenzung auf 29, gut, die war jetzt auf 25 begrenzt, wird jetzt auf 29 begrenzt. Wir hoffen, dass sie dann weiter verlängert wird. Aber es schaut für mich und für uns momentan so aus, dass die ganzen anderen mietrechtlichen Themen hinten runterfallen.
Um welche Themen handelt es sich?
Also, da ist zum Beispiel das kommunale Vorkaufsrecht. Das hat die Stadt München und auch Hamburg, Berlin haben das über Jahre hinweg angewendet. Sie konnten in Erhaltungssatzungsgebieten, das sind so Milieuschutzgebiete, konnten sie Häuser vorkaufen, wenn nicht der Käufer oder die Käuferin eine Abwendungserklärung unterschrieben haben, sprich, dass sie unterschrieben haben, dass sie das Haus halbwegs sozialgerecht weiter betreiben werden. Das hat dazu geführt, dass einige Käuferinnen oder Käufer die Erklärung unterschrieben haben und somit die Mieter gut gesichert waren oder die Stadt eben das Haus kaufen konnte und somit die Mieter auch gesichert waren. Das war, glaube ich, 21 im November, hat dann das Obergericht in Leipzig gesagt, nee, so geht's nicht. Also bestehendem Gesetz geht es so nicht. Da können nur noch Häuser vorgekauft werden, die leer stehen oder mehr oder weniger verfallen sind. Und hat letztendlich dem Gesetzgeber den Auftrag gegeben, das Gesetz so nachzubessern. Das ist im Koalitionsvertrag erschienen unter der Rubrik, wir prüfen das. Und seitdem prüft wohl die Regierung, gut, Rot und Grün sind dafür, dass es geändert wird, FDP dagegen. Und es hat immer geheißen, es gibt einen großen Wurf beim Mietrecht. Auf diesen Wurf warten wir immer noch. Und da wäre das ein wichtiger Punkt. Dann die Kappungsgrenze in Gebieten mit knapper Wohnungsversorgung ist momentan 15% in 3 Jahren. Im Koalitionsvertrag steht drin, dass sie die auf 11% senken werden. Davon haben wir bis jetzt noch nichts mitgekriegt. Und Mietspiegel, 5 Jahre, da haben sie versprochen, dass zumindest 7 Jahre rückwärts die Mieten berücksichtigt werden, was halt diesen Mietspiegel dämpft. Momentan ist es so, dass nur die ganz neuen Mieten berücksichtigt werden im Mietspiegel. Und das bringt natürlich in die Mietpreise eine Dynamik rein, die unseres Erachtens nicht gerechtfertigt ist. Und mehrere solche Themen. Wie es mit der Wohnungsgemeinnützigkeit ausschaut, wissen wir noch nicht. Habe ich jetzt noch nichts erfahren. Da hoffen wir immer noch, dass das vorangehen könnte. In Deutschland gab es bis 1990 eine Wohnungsgemeinnützigkeit, dass man also halt auch die sozialgerechte Vermietung von Wohnungen fördern konnte. Und das ist 1990 abgeschafft worden. Und das fehlt an allen Ecken und Enden. Was wir momentan auch oder was uns momentan sehr beschäftigt oder einige von uns, das sind die Nebenkostenabrechnungen. Viele Mieterinnen und Mieter haben eklatant hohe Nebenkostenabrechnungen bekommen und da sind oft Fehler passiert und da sind einige Leute bei uns hinterher auch, dass sie die Mietergemeinschaften da entsprechend aufziegeln, dass die Nebenkostenabrechnungen nachschauen und so weiter. Das ist was, was uns momentan auch sehr beschäftigt.
Woran denken Sie, liegt es, dass gerade die SPD und die Grünen so vor der FDP einknicken?
Das, wenn ihr wüsst. Also wir haben ja die Koalition angeschrieben und nachgefragt, auch aus dem Grund, dass halt Rot und Grün merken, uns wird auf die Finger geschaut und dass die FDP merkt, dass sie da mit der Bremse für Ärger sorgen, dass jetzt ein bisschen was weitergegangen ist im Mietrecht, hängt zusammen, laut Aussagen der Koalition, auch damit, dass die Vorratsdatenhaltung, dass da jetzt ein Kompromiss gefunden wurde. Vorratsdatenhaltung und Mietrecht haben nichts miteinander zu tun und ich weiß nicht, warum die das verquicken. Und ich finde das auch wirklich schwer erklärbar dem Bürger, warum zwei so fachfremde Sachen miteinander verquickt werden.
Er spekuliert, hat ja Aktionen geplant. Um welche handelt es sich?
Ja gut, also jetzt haben wir uns viel mit diesem Brief da an die Fraktion beschäftigt. Das ist jetzt soweit erstmal abgeschlossen. Ob wir momentan eine große Demo zusammenkriegen, das wissen wir noch nicht. Aber was wir auf jeden Fall weitermachen, das sind die Mieterstammtische. Das ist alle Vierteljahre. Der nächste wird wohl im Juli sein, ist geplant in Neuhausen und es ist ein Vernetzungstreffen für Mieter, die mit Probleme haben. Hausverkäufe, Mieterhöhungen und so weiter. Also da wollen wir im Wesentlichen die Mieter vernetzen, sodass die sich auch gegenseitig untereinander unterstützen. Haben wir ein schönes Beispiel für Vernetzung gehabt, wo ein Hausbesitzer versucht hat, 2 Häuser wegen Eigenbedarf oder viele Wohnungen in 2 Häusern wegen Eigenbedarf zu kündigen. Und da hat er mehrfach dieselben Personen benutzt als Eigenbedarfsträger. Und so ist er da dann vor Gericht Baden gegangen.
Soweit Gerhard Metzger von Hashtag Ausspekuliert über die mietpolitischen Entscheidungen der Bundesregierung. Hashtag Ausspekuliert ist eine parteiunabhängige Bürgerinitiative für bezahlbaren Wohnraum und gegen soziale Ausgrenzung. Sie ist seit Februar 2021 offiziell beratendes Mitglied im Mieterbeirat der Landeshauptstadt München.
Der neueste Report der Gesellschaft für bedrohte Völker befasst sich mit den Menschenrechtsverletzungen im Sudan, die im Zusammenhang mit dem Krieg verübt werden. Mehr als 14.000 Menschen sind seit Kriegsbeginn vor einem Jahr getötet worden, wobei die tatsächlichen Zahlen vermutlich deutlich höher liegen. 8,6 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Völkermord, einen Massalit in Darfur und systematische Verletzungen des humanitären Völkerrechts sind völkerrechtlich relevante schwere Verbrechen, die wir als Bilanz nach einem Jahr Krieg im Sudan in unserem heute veröffentlichten Report dokumentiert haben, sagt Sarah Reinke, Leiterin der Menschenrechtsarbeit der Gesellschaft für bedrohte Völker. In unserem Interview nennt sie die Schwerpunkte des Reports.
Also es ist so, dass wir es mit der größten Vertreibungskatastrophe eigentlich zu tun haben weltweit. Wir sprechen von ungefähr 9 Millionen allein Menschen auf der Flucht, davon 4 Millionen Kindern, die im Land unterwegs sind, aber auch in den angrenzenden Staaten, besonders im Tschad oder im Südsudan. Und währenddessen gehen im Sudan selber die Kämpfe weiter. Also ich habe jetzt auch sozusagen das Wochenende die neuen Meldungen angeschaut. Es ist so, dass in unterschiedlichen Landesteilen Bombardierungen passieren, Beschüsse, Menschen sterben und ein Zentrum der Kämpfe ist immer noch die Region Darfur. Es gab jetzt letzte Woche wieder Angriffe auch auf die Hauptstadt Fascher und auf Niala. Von dort fliehen dann auch immer wieder neue Gruppen von Menschen und häufig sind die Leute schon das zweite oder dritte Mal durch den Krieg sozusagen gezwungen zu fliehen.
Die Darfur ist ja eigentlich das Gebiet, in denen die RSF die meisten Menschenrechtsverletzungen auch in der Vergangenheit verübt hat.
Ja, absolut. Vor 20 Jahren gab es diesen furchtbaren Völkermord in Darfur und hauptverantwortlich damals waren die sogenannten Janjaweed-Milizen. Die Sudanesen haben gesagt, der Tod auf Pferden. Und das waren praktisch marodierende Gruppen an Männern, die Dörfer niedergebrannt haben, massenhaft Frauen vergewaltigt haben, Massaker verübt haben. Und eigentlich aus dieser Zeit und aus diesem Umfeld rekrutieren sich auch die Kämpfer der Rapid Support Forces, der RSF, die unter der Führung von Hemeti, General Dagolo, heute fürchterliche Kriegsverbrechen begehen. Also wir haben jetzt erst letzte Woche einen Report herausgegeben, wo wir Belege eigentlich für Völkermordverbrechen zusammengesammelt haben und das anklagen, also dass systematisch Gewalt gegen die Zivilbevölkerung verübt wird, aber auch besonders gegen bestimmte Gruppen in Darfur leben die Massalit. Da gab es im vergangenen Jahr Massaker und starke Vertreibung gegen diese Bevölkerungsgruppe.
Dieser Report, von dem Sie jetzt gerade gesprochen haben, der ist ja vergangene Woche veröffentlicht worden. Welche Schwerpunkte legt denn dieser Report?
Wir haben anhand der Genozidkonvention untersucht, ob Genozidverbrechen vorliegen. Ganz wichtig dabei ist die Absicht der Täter, wirklich eine Gruppe auszurotten bzw. Lebensbedingungen dieser Gruppe aufzuerlegen, die zu einer Vernichtung der Gruppe führen. Und das haben wir am Beispiel der Massalit in Darfur nachgewiesen. Und dann haben wir auch geschaut, wie es mit den Genfer Konventionen aussieht. Also das sind Menschenrechtsverletzungen wie Tötung von Kindern, Vergewaltigung, Angriffe zum Beispiel auch auf Journalisten, Menschenrechtsverteidiger, Tötung von medizinischem Personal und humanitären Helfern, Angriffe auf Kirchen, Angriffe auf zivile Schutzobjekte. Also da haben wir praktisch eine Dokumentation gemacht, die belegt, mit was wir im Ausmaß und was für eine Fürchterlichkeit eigentlich an Verbrechen wir es im Sudan zu tun haben. Und wir machen das natürlich, damit wir was gegen dieses Schweigen stellen, von dem Sie eingangs gesprochen haben. Wir wollen das Schweigen durchbrechen mit so einer Publikation und auch mit einer Aktion. Wir waren am Montag vergangene Woche vor dem Auswärtigen Amt. Wir hatten im letzten Jahr Postkarten an Annalena Baerbock entworfen und viele unserer Mitglieder haben diese Postkarten auch unterzeichnet. so dass wir dann ein großes Paket an den Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes, der zuständig ist für den Sudan, übergeben konnten. Und wir als Gesellschaft für bedrohte Völker möchten eben weitermachen und werden weitermachen, damit dieser schreckliche Krieg und die extrem hohe Anzahl auch an zivilen Opfern bekannt wird und dass es eben auch einen stärkeren politischen Willen gibt, hier zu helfen.
Nun gab es ja vergangene Woche eine sogenannte Giberkonferenz. Was ist denn dabei rausgekommen?
Es ist eigentlich eine gute Nachricht. Deutschland hat auch sehr hohe Summe versprochen an humanitärer Hilfe. Andere Länder wie Frankreich, EU-Staaten haben sich zusammengesetzt, haben gesagt, wir müssen was tun für die Zivilbevölkerung im Sudan, weil eben auch eine größte Hungersnot bevorsteht. Man muss sich ja vorstellen, das Land konnte nicht bewirtschaftet werden, es ist Krieg, die Menschen müssen fliehen, dann gibt es einfach keine Ernten und eine Hungersnot ist sozusagen, steht bevor, beziehungsweise wir hören schon aus den Flüchtlingslagern, dass Menschen an Hunger sterben. Und dem wollte die Politik etwas entgegensetzen. Das ist sicherlich richtig und gut. Auf dieser humanitären Ebene muss was passieren. Wir waren aber mit zwei Sudanesinnen auch im Auswärtigen Amt. Die haben dann gefragt, wie garantiert ihr, dass die Hilfe ankommt? Über wen wird diese Hilfe denn geleistet? Wie garantiert ihr, dass die Konvois mit Hilfe nicht geplündert werden, zum Beispiel von diesen Rapid Support Forces? Und das andere ist natürlich die Politik. Es war eigentlich der Anspruch an diese Konferenz auch, dass auch politische Gespräche geführt werden, dass es eine politische Lösung gibt. Und da muss ich sagen, dass wir davon wenig gehört haben. Und ich einfach fürchte, dass dieses Signal verpufft, also dass man überall sagen kann, ja, wir legen Millionen auf den Tisch für die Zivilbevölkerung, für humanitäre Hilfe. Aber solange der Krieg praktisch in so einem Ausmaß im Land wütet, ist es auch unglaublich schwer, ja, die Leute zu erreichen. Also wir fordern zum Beispiel humanitäre Korridore, damit Hilfe überhaupt ankommen kann. Oder auch zum Beispiel, dass der Flughafen in Khartoum geöffnet wird, entmilitarisierte Zone geschaffen wird für humanitäre Hilfe. Und das sind alles Sachen, die müssen eigentlich verhandelt werden. Ich glaube auch, also das ist das, was wir aus dem Sudan hören, dass es ganz wichtig ist, die sudanesische Zivilgesellschaft, gerade auch Frauen, viel stärker einzubeziehen in Verhandlungen, auch gerade wenn es um die regionale, lokale Ebene geht. Wir arbeiten eng mit einer sudanesischen Menschenrechtsorganisation zusammen, die heißt Bana Group for Peace and Development. Die arbeiten zum Beispiel in den Flüchtlingslagern, in Darfur und wären auch bereit, eben humanitäre Hilfe mit zu verteilen. Ein Projekt, was jetzt ganz wichtig für sie ist, dass sie eine Unterkunft bauen für 300 vergewaltigte Frauen, die allein in dem einen Flüchtlingslager ohne jegliche Hilfe sind. Und das sind dann eben Sachen, die ganz konkret auch vor Ort ankommen. Aber eigentlich muss die Politik auch wirklich nochmal ganz konzertiert einen Verhandlungs- und Friedensprozess anstoßen, weil diese Gewalt so schrecklich ist, immer noch im Sudan.
Welche Länder sind denn da aufgerufen, für einen Waffenstillstand zu sorgen?
Das Problem ist, dass eben sehr viele Länder Interessen im Sudan haben und auch Waffen liefern, beziehungsweise wirtschaftliche Interessen haben. Da ist zu nennen, dass zum Beispiel Libyen diese Rapid Support Forces mit Waffen unterstützt, aus dem Tschad kommen Söldner, aus den Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien kommt gleichfalls Geld bzw. Waffen. Und das sind alles natürlich schwierige Verhandlungspartner, aber es gibt ja Zugänge der EU zu, sagen wir mal, den Vereinigten Arabischen Emiraten oder auch zu Saudi-Arabien. Auch Ägypten spielt eine ganz wichtige Rolle. Mit diesen Ländern muss verhandelt werden, damit eben zum Beispiel der Fluss an Waffen und Söldnern in den Sudan unterbrochen wird und dass praktisch eine Bereitschaft entsteht, tatsächlich sich auch um die Zivilisten zu sorgen. Weil, wie wir überall lesen, so ein riesiger Konflikt mit Millionen von Flüchtlingen wirkt sich auf die gesamte Region aus. Und daran darf doch niemand Interesse haben.
Sie erwähnten gerade Libyen, also Sie dachten beispielsweise an General Haftar im Osten des Landes. Und Sie erwähnten Ägypten. Es ist auch nicht so, dass diese Länder oder diese Gruppierungen, ich denke dann an Al-Sisi in Ägypten, wenig Interesse daran haben, dass sich eine Zivilgesellschaft im Sudan durchsetzt.
Das stimmt natürlich, aber wie soll ich sagen, wir als Menschenrechtsorganisation müssen trotzdem natürlich darauf drängen. Das ist sozusagen Sache der Politik, Wege zu finden, mit jemandem in Ägypten so zu verhandeln, dass es auch bei den Sudanesen ankommt. Wir sind praktisch die Stelle, die politische Forderungen aufruft und formuliert. Wir sind aber nicht diejenigen, die dann tatsächlich verhandeln können. Wir fordern aber trotzdem von der Bundesregierung, es gibt ja Wege, es gibt Kanäle des Kontaktes und diese müssen unbedingt genutzt werden, um Einfluss auszuüben, gerade auch auf so ein Land wie Ägypten. In Ägypten sind nämlich auch zum Beispiel sehr viele sudanesische Flüchtlinge, die dort nicht besonders gut behandelt werden, wie wir hören. Und das ist auch ein Thema. Und Ägypten hat eigentlich kein Interesse an den sudanesischen Flüchtlingen. Also es könnte ja auch praktisch ein Argument sein, zu sagen, ja, der Druck, der von den sudanesischen Flüchtlingen kommt, wird weniger, wenn im Sudan dann endlich irgendwann der Krieg nicht mehr so wütet.
Soweit Sarah Reinke, Leiterin der Menschenrechtsarbeit der Gesellschaft für bedrohte Völker, über den aktuellen Report zu den Menschenrechtsverletzungen im Sudan.
Lora München, die lange Nacht für Kopf und Bauch. Unsere Vorschau auf das Programm von morgen.
Ab 16 Uhr beginnen wir mit Jazz and More. Anschließend um 17 Uhr hören Sie Trotz alledem. 18 Uhr folgt dann das Lora-Magazin, wie immer mit aktuellen Themen und Meinungen. Ab 19 Uhr sendet die panafrikanische Redaktion. Von 20 bis 21 Uhr sind dann die Kollegen von den freien Radios on air. Anschließend hören Sie ab 21 Uhr unsere polnische Redaktion. Nach den Spätnachrichten um 22 Uhr geht es weiter mit Non-Ultra. Und anschließend beschließt um 23 Uhr das Lauschlabor mit Hillbilly das LoRa-Programm vom morgigen Dienstag.
Wenn Ihnen das LoRa-Programm gefällt, spenden Sie uns und wir geben Ihnen die Quittung. Informationen zu Spenden oder Förderabo unter 089 480 2851. 089 480 2851.
Im vorletzten Montagsmagazin unterhielten wir uns mit dem Kenner des frankophonen Afrikas, Christoph Steinbrink, über die politische Situation des Senegal nach den Wahlen. Heute geht es noch einmal um den Senegal. Vergangene Woche fanden die Vereinsmitgliederversammlung von Bantamare, Senegal 2010 e.V. statt. Dieser Münchner Verein unterstützt ein Landwirtschaftsprojekt im Senegal in dem Dorf Sintiou. Anlässlich dieser Versammlung führten Kevin Keising und Martina Helbig mit Franz Schmalzbauer und Wolfgang Schulz vom Verein ein Interview über das Projekt, die Ziele, Erfolge, aber auch über die Herausforderungen und Probleme. Natürlich kamen wir auch auf die aktuelle politische Situation im Senegal zu sprechen, denn gerade haben Wahlen stattgefunden und der alte Präsident ist abgewählt worden. Fritz Schmalzbauer erläuterte uns, wie es zu dem Ergebnis kam und was das nun für den Senegal bedeuten wird.
Naja, weißt du, mit den Großprojekten hat es sowas, also es hat ja im Moment eine Rebellion gegeben im Senegal. Und das hat auch damit was zu tun, dass der Macky Sall, also der ehemalige Präsident, dessen Wunschkandidat da abgewählt worden ist, dass der ein Großprojekt in Gang gesetzt hat, Reiskultur. Das ist für sich genommen vernünftig, überhaupt keine Frage. Aber die Voraussetzungen, dass die Menschen das auch tun müssen, ja, das ist ein enormer Arbeitsaufwand, das musst du mit den Leuten vorher diskutieren. Sonst hast du ständig Probleme, die kriegen Doppelbelastungen und zu einem bestimmten Zeitpunkt wehren sie sich gegen Projekte, die von der Sache her vernünftig wären.
Die einen oder anderen haben vielleicht schon mitbekommen, dass in Senegal Wahlen waren und ein neuer Präsident da ist. Vielleicht erklärst du uns das erstmal, was diese Revolution bedeutet.
Ja, bleiben wir ruhig am Verein dran oder an diesem Dorf. Da kann man es am deutlichsten sehen. Ich habe immer in den Berichten wiederholt und dann irgendwann, Wiederholung ist die Mutter der Studien, aber irgendwann wird es langweilig, dass dank unseres Präsidenten Macky Sall diese Reisfelder entstanden sind. Na, ich habe das irgendwann nicht mehr ständig wiederholt. Ja, was hat das geheißen? Das hat geheißen, am Land ist es was sehr Positives. Die haben das positiv wahrgenommen. Na, gibt's viele Konflikte, aber sie haben es positiv wahrgenommen. In der Stadt hat es ganz anders ausgeschaut. In allen konzentrierten Zonen, wie zum Beispiel in Dakar, in Saint-Louis, also jetzt könnte ich die ganzen großen Orte aufzählen. Dort hat sich der Unmut angestaut, weil man ja nicht vergessen darf, dass 90% der Bevölkerung entweder in dem sogenannten inoffiziellen oder nicht offiziellen Sektor tätig sind, also da laufen keine Steuern und gar nichts, ne, da macht man halt was, ne, oder sie sind arbeitslos, ne? Und das hat halt dann zur Folge gehabt, dass sich das Ganze aufstaut. Die Staatsmacht unter Macky Sall hat auch mit dem Versuch der Rechtsbeugung, das muss man schon deutlich sagen, ne, den Versuch unternommen, das zu unterdrücken. Es gibt ja immerhin 40 Tote in den Städten, ne, mindestens, vielleicht mehr. Verletzte.
Jetzt nach den Wahlen?
Vorher. Das sind 3 Jahre Vorgeschichte. Mhm. Man hat die Akteure, die jetzt Präsident und Premierminister sind, eingesperrt. Zum Teil mit Falschanschuldigungen vors Gericht gezerrt und ähnliches. Das Ergebnis war, dass man sich wahrscheinlich auch in Frankreich, da wird ja mit senegalesische Politik gemacht, verschätzt hat. Ne? Also man hat sich verschätzt im Widerstandswillen der Bevölkerung. Diese junge Bevölkerung, unter 35.
In den Städten vor allem.
In den Städten, aber auch draußen am Land. Ne? Die hat angefangen zu rebellieren. Natürlich auch, wie bei Rebellionen so üblich, suchst du dir einen Gegner, wie in den 60er Jahren hier in München, manchmal auch die Polizei, wenn es um Vietnam ging. Dort ging es halt um was anderes. Die haben gesagt, da vorne sind die Franzosen mit ihrem verdammten Supermarkt, der macht uns die kleinen Geschäfte kaputt und haben den halt auseinandergenommen. Ne? Also es gab eine richtige Rebellion mit allem drum und dran, über Jahre, 3 Jahre das Ganze. So. Und
die ist niedergeprügelt
die
worden.
Die ist niedergeprügelt. Die
Leute sagen,
von wegen, weil du sagst Presse. Die Presse ist am Schluss einfach eingesperrt worden, die nicht das berichtet hat, was die Regierung wollte.
Okay.
Na, so einfach ist es.
Na, dann ist doch gut, dass der abgewählt worden ist.
Ja, das ist hervorragend. Na, das sehen allerdings möglicherweise die Leute in der Region, wo wir aktiv sind, nicht so.
Weil die haben den Reis von dem Reis
profitiert. Ganz genau, weil da gibt es Familienbeziehungen, das ist der gleiche Clan und so weiter und so weiter. Mhm. Aber die Rebellion, die kommt aus den Städten und war, also ist überraschend, in Anführungszeichen, für diejenigen, die sich im Senegal nicht auskennen. Ne? Du kommst aus dem Gefängnis raus, 10 Tage später wirst du mit 54% zum Präsidenten gewählt. Mhm. Bei 60% Wahlbeteiligung.
Und wer ist dieser neue Präsident?
Also der neue Präsident Faye, F-A-Y-E, Faye, ne? Der ist nur deswegen Präsident, weil der eigentliche, den man gerne gehabt hätte, verurteilt worden ist.
Und nicht kandidieren
konnte. Der Sonko. Und darum ist der zweite jetzt sein Premierminister, ne? Ousmane Sonko. So geht es dann. Ne? Also 10 Tage hat es gedauert, freigelassen, Amnestie, ne? Dann kam es zu den Wahlen, dann haben es alle gemeint, naja, die werden jetzt schon vernünftig wählen, die Leute. Ja, die haben schon vernünftig gewählt.
Ja, haben die denn 10 Tage vor der Wahl, wieso lassen die den da raus und amnestieren?
Aufgrund einer Amnestie. Die Amnestie ist wohl erzwungen worden von außen, würde ich mal sagen. Und von dem Rechtssystem des Senegal. Ne? Also die haben auch einen Verfassungsrat und der Verfassungsrat hat zu einem bestimmten Zeitpunkt dann versucht zu sagen, spätestens so geht's nicht, du kannst nicht einfach Wahlen verschieben, Leute hinter Schloss und Riegel sperren und dadurch die Verhältnisse für dich verbessern. Dann gibt's die geopolitische Rolle unter anderem der umgebenden Länder. Da sind ja immerhin Militärregierungen entstanden, dort wo die Franzosen eigentlich nur Brachland hinterlassen haben. Ne? Im Hintergrund übrigens der Amerikaner, über die redet keiner. Ne? Aber beide spielen eine Rolle. So, und auf dem geopolitischen Hintergrund war das explosiv, ob die einzig noch nach außen hin gut funktionierende Demokratie nicht unter Umständen umschlägt. Das war der tiefere Grund, warum dann die Machteliten zum Teil umgeschwenkt sind.
Ja, und was haben die jetzt für ein Programm, die Neuen?
Ja, das ist ja super, die Frage. Ja, das ist super, die Frage, weil das kein Mensch kennt, aber ich kenne das, weil ich seit 2014 das Ding übersetzt habe. Die heißen so wie damals bei der Gründung der Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit. Das ist fast eins zu eins die gleiche Formulierung, allerdings auf Französisch. Und zwar heißt das Ganze, Afrikaner sind wir natürlich jetzt nicht mehr, aber senegalesische Afrikaner für Arbeit, Ethik und Solidarität. Also das ist die Überschrift. 2014. Im Übrigen formuliert von zwei Gewerkschaftern. Also die jetzt Präsident und Premierminister sind, das sind ehemalige Gewerkschafter des öffentlichen Dienstes.
Im Senegal.
Im Senegal, ja.
Und was wird das jetzt, was wird sich verändern? Oder hat man, ist das der nächste Überraschungseffekt, der kommen wird? Weil ich meine, es war eine Überraschung, dass die gewählt wurden. Und was jetzt passiert, ist das auch so ein Knallbonbon?
Also überrascht war eigentlich nur die Presse, die immer das hören wollte, was ihnen die Herrschenden vorgeredet haben. Also wer reingehört hat in die Bevölkerung, hat gewusst, dass da irgendwann explodiert. Aber das Programm, das sie haben, ist einfach die Souveränität des Senegals erstens stärker in den Vordergrund zu stellen, also nicht sozusagen die postkoloniale Form abzugeben, die sie bis jetzt waren, ne, hin zu Frankreich.
Was haben die für einen Reichtum, den Frankreich ausbeutet?
Ja, gibt's auch ein paar, aber da geht es in erster Linie um die strategische Lage des Senegal, ne? Also in Richtung Mali und so weiter dahinter. Ne? Okay. Ja, dann gibt es schon auch Kali-Vorkommen und Ähnliches. Es gibt natürlich diesen riesigen Hafen, übrigens im
Handel. Phosphor gibt es auch, glaube ich.
Phosphor wird also produziert, ne, und gelagert und so weiter. Da sind die Chinesen übrigens im Transport unterwegs und so weiter und so weiter. Das heißt also, aber jetzt kommt das Entscheidende. Die haben vor den Küsten riesige Vorkommen an Öl, in der Gegend von Rufisque, das ist ein im Grunde genommen ein Vorort von Dakar, ne? Und in Saint-Louis, das liegt direkt am Senegalfluss, auf der einen Seite Öl gefunden und auf der anderen Seite, aber schon seit einiger Zeit, ne, auf der anderen Seite Gasvorkommen entdeckt, sehr tief in der Erde, ne? Also im Meeresboden. Ne? Ja, aber das ist wichtig. Warum? Weil die erste Reise vom Faye gestern, ne, das haben wir ziemlich aktuell, nach Mauretanien war, das ist nämlich der gegenüberliegende Staat, um darüber zu reden, ob nicht die Verträge, die ja alle geschlossen sind, das darf man nicht vergessen, ne, diese Verträge verändert werden können mit den Kompanien, die von außen kommen, mit den Firmen, die von außen kommen, um die Bedingungen zu verbessern und mehr Geld bereits in den Senegal zu holen oder auch nach Mauretanien. Mhm. Okay. Das ist der Hintergrund. Die brauchen Geld, um Sozialprojekte zu finanzieren.
Ja, was heißt sozusagen diese politische Veränderung, um jetzt vielleicht wieder auf unser Dorf zurückzukommen und das Projekt Bamtare, was heißt diese Veränderung für das Dorf selbst? Du meintest ja vorhin auch, die Bevölkerung ist da eher kritisch eingestellt.
Ja.
Und was heißt das vielleicht für euer Projekt und wie es weitergeht?
Also in der Kontinuität, das ist wichtig, gibt es eine Aussage in den ersten Interviews mit dem jetzigen jungen Präsidenten, der ist übrigens nicht einmal 40 Jahre, ne? Oder um die 40 rum. Eine Aussage, dass er selbstverständlich diese Selbstversorgung im Senegal verstärken will. Das heißt also, nicht dieses Projekt verwerfen von Macky Sall, ne, mit Reiskulturen, sondern verbessern und verstärken. Das heißt also, für das Dorf hat das nur einen Vorteil und keinen Nachteil. Das heißt auch nicht, Infrastruktur zu vernachlässigen, die diese Dörfer beispielsweise mit Schulen versorgt und Ähnlichem. Also da gibt es eine Kontinuität. Aber eine Kontinuität, sagen Sie natürlich auch deutlich, ethisch in Anführungszeichen, indem man darauf schaut, dass die Korruption nach unten gefahren wird. Das ist ein entscheidender Punkt auch. Ne? Mhm. Und dann hast du zwei Steuerinspektoren in der Präsidentschaft. Das darf man nicht vergessen. Die kennen ihren Laden. Die wissen ganz genau, was los war. Und die haben es rausgeschmissen aus dem öffentlichen Dienst, weil sie Skandale im Senegal nach außen gegeben haben. Also der Sonko und der andere, der ist weniger bekannt, also der jetzige Präsident. Die waren Steuerinspektoren.
Also könnte man doch vielleicht auch hoffen, dass diese Korruption jetzt eingedämmt wird und dass Gelder, die bislang in private Taschen geflossen sind, vielleicht ins Allgemeinwesen kommen, so dass jetzt sind wir bei eurem Projekt, vielleicht es in der Tat irgendwann möglich ist, dass ihr als Sponsoren da euch zurückziehen könntet.
Naja, ob wir uns ganz zurückziehen, das würde ich nur dahingestellt lassen, aber
ja. Das ist viel zu gerne.
Aber in dem Sinne, dass die das aufgreifen und selbst in die Hand nehmen, sicherlich.
Gut, also ich wäre jetzt durch. Mhm. Habt ihr noch einen Wunsch als ganz kurz in ein, zwei Sätzen? Fritz, also, es ist schwer, ich weiß.
Ja. In einem Satz kann ich den Sonko nochmal zitieren. Das, was wir hier machen, ist eine Revolution. Ne? Und das trifft auch die Dörfer. Das geht bis raus in die Dörfer.
Ne? Wolfgang?
Ich weiß nicht, also zu dem Projekt selber. Die Freude, dass man eigentlich Menschen helfen kann, dass sie sich selber helfen und das weiterzutragen in so einem kleinen Perlchen einer großen Kette, da werden wir weiter für Werbung machen, ja genau.
Dann übergebe ich an Kevin das Schlusswort.
Ja, gut, ja, vielen Dank, dass ihr beide da wart und das Projekt vorgestellt habt, aber auch so ein bisschen jetzt gerade zum Ende hin nochmal die politische Situation im Senegal beleuchtet und erklärt habt. War für mich sehr interessant. Ich hoffe für die, die zugehört haben, auch und möchte mich damit verabschieden.
Dann sagen wir doch Tschüss, Ciao und Servus.
Servus.
Ciao. Danke nochmal.
Soweit Fritz Schmalzbauer und Wolfgang Schulz über die aktuelle Situation im Senegal. Der Münchner Verein Bantari Senegal 2010 e.V. unterstützt seit 14 Jahren in einem kleinen Dorf Saint-Ju ein Landwirtschaftsprojekt. Fritz Schmalzbauer und Wolfgang Schulz kennen sich im Senegal gut aus. Wir sprachen mit ihnen über ihre Einschätzung der aktuellen politischen Entwicklung nach den Wahlen. Wer mehr über das Projekt erfahren will, kann das auf einer gut gestalteten Website tun. bamtaari.de. Dort finden Sie auch die Kontodaten für eine Spende, die immer noch dringend gebraucht wird, um das Projekt am Leben zu erhalten.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen LoRa-Magazins angelangt. Wenn Ihnen das LoRa-Programm gefällt und Sie uns unterstützen wollen, dann werden Sie einfach Mitglied im LoRa-Förderverein für nur 60 Euro im Jahr. Infos gibt's unter www.lora924.de oder per Telefon unter 089 für München 480-2851. Wenn Ihnen das LoRa-Programm oder einzelne Beiträge gefallen oder Sie Kritik üben wollen am Gesamtprogramm oder an einzelnen Beiträgen, dann schreiben Sie uns Ihre Meinung doch bitte unter kritik@lora924.de. So, jetzt um 19 Uhr geht es weiter mit 1984, die Sendung mit dem großen Bruder. Ab 20 Uhr hören Sie das Earthlink-Magazin. Um 21 Uhr geht es weiter mit Werner Meyer-Kurdi, der deutsch-kurdischen Redaktion, gefolgt von Blickpunkt Balkan mit Beiträgen aus Südosteuropa. Und nach den Spätnachrichten um 22 Uhr beendet unsere Weltmusiksendung Exodus, das LoRa-Programm vom heutigen Montag. An der Technik begleitet sie auch noch für die weiteren Stunden Wolfgang Ulbrich. Danke, Wolfgang.
Danke, Wolfgang.
Mitgearbeitet haben Tina Helbing und Fabian Eckstedt. Verantwortlich für die Sendung war Walter Heindl. Am Mikrofon verabschieden sich
Robert Valentin Hofmann
und Tina Baginski. Und wir wünschen Ihnen weiterhin einen interessanten Montagabend bei LoRa München. Bleiben Sie dran.
Servus.
Programmhinweise.
Hallo, ich bin Renate Andratz und möchte Sie einladen zu Kabarett und Kleinkunst am Freitag um 4. Wir haben einen Newcomer dabei, Florian Hacke.
Femizid, 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 Zizid.
Und wir hören Lieblingsnummern von Arnulf Rating und. Am 29. ist Arnulf Rating mit seinem neuen Stück Tagesschauer im Lustspielhaus München Premiere. Und Sie können 2 Karten gewinnen bei Kabarett und Kleinkunst am Freitag um 4.
In Spektrum am Donnerstag, den 25. April um 17 Uhr, heißt das Thema psychosoziale und physische Resilienz von Frauen stärken. In der Sendung liegt das Hauptaugenmerk auf dem Körper. Wie kann dieser Frauen beim Thema Resilienz unterstützen? Welche Rolle spielt dabei der Sport? Was macht es mit Frauen, wenn sie sich durch Social Media immer vergleichen und welche positiven Auswirkungen hat überhaupt das Saunieren? Alle Antworten dazu am Donnerstag, 25. April um 17 Uhr. Musik.